The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 7. Januar.
Der Ampelbrei hat nicht geschmeckt, weil zu viele verschiedene Gewürze drin waren. So stark Union wie möglich. Deswegen auch Klarheit in der Aussage. Wir glauben nicht, dass die Grünen kompetent sind zu regieren. Der grüne Wirtschaftsminister ist nicht kompetent. Das hat er bewiesen. In der Wirtschaft selber ist er ein grünes oder rotes Tuch. Wenn die Union schwarz-grün weiter propagiert, wird es viele Wähler zu anderen Parteien treiben. Definitiv zur AfD.
Markus Söder hat mit diesen Worten vor der Presse den Ton gesetzt für die nächsten Tage. Für den bayerischen Ministerpräsidenten ist die CSU-Klausur im Kloster Seeon einer der wichtigsten Termine in den wenigen Wochen bis zur Wahl. Was aber ist Söders Masterplan für die Bundestagswahl, für die Strategie der CSU bzw. der ganzen Union? Das bespreche ich mit meiner Kollegin Carina Mössbauer. Sie leitet unser Pioneer Hauptstadtbriefing und ist vor Ort im Kloster Seeon. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Carina, unter welchem Stern steht diese Klausur? Ist das die große Markus-Söder-Show, die ein weiteres Mal zeigen soll, dass ohne ihn nichts geht in Bayern und auch in der Bundespolitik? Oder geht es eher darum, sich solidarisch mit dem CDU-Kanzlerkandidaten zu zeigen?
Ganz klar beides. Die große Überschrift dieser Klausur ist der propagierte Politikwechsel. Und um allen möglichen Fragen von wegen, naja, ihr habt doch 16 Jahre lang und so weiter vorzubeugen, ordnete Söder gestern gleich mal ein. Die Union, die jetzt antrete, die sei eben nicht mehr die gleiche wie die der vergangenen Jahre. Und die CDU, Zitat, ist eine neue CDU. Merz sei bei vielen Entscheidungen wie rund um die Migration nicht in der Verantwortung gewesen. Und ja, man kann sagen, es ist der Versuch, dem eigenen Kanzlerkandidaten mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen beim Thema Aufbruch und Neubeginn. Denn in der Union wissen alle, das eigene Erbe ist noch immer die größte Achillesferse. Mhm.
Ja, mit welchen inhaltlichen Punkten will die CSU in den Wahlkampf ziehen? Und ist das alles auf Linie mit dem, was die Merz-CDU will?
Die Union, die geht mit folgender Trilogie in den Wahlkampf. Wirtschaft, Migration, Sicherheit. Dazu zählen Forderungen wie Bürgergeld abschaffen, Unternehmenssteuer runter, Zurückweisung an der Grenze sowie Drittstaatenmodelle. Außerdem natürlich mehr Geld für die Bundeswehr und mehr Befugnisse für Polizei, Ermittlungsbehörden und Geheimdienste. Soweit so konsentiert, könnte man sagen. Aber die CSU wäre natürlich nicht die CSU, wenn sie nicht noch einen oben drauflegen würde. Und von ihren Forderungen Mütterrente sowie Wiederbelebung einer E-Auto-Prämie konnte sie die CDU nicht überzeugen. Und deswegen werden die nun in einem separaten Bayern-Plan aufgenommen.
Ja, sehr interessant. Was bekommst du mit von den Delegierten eigentlich? Finden die es klug, dass Söder ein schwarz-grünes Bündnis kategorisch ausschließt?
Naja, also da kommt es ganz darauf an, wen man fragt. In der CSU stärkt man dem Parteichef da weitestgehend den Rücken. Das Argument, ein Offenhalten kostet Prozentpunkte, denn die Grünen seien im eigenen Lager inzwischen der Bürgerschreck schlechthin. In der CDU hingegen, da nervt Söder inzwischen viele mit seinen beinahe neurotischen Grünzuckungen, so zumindest die Wahrnehmung. Wer eine Koalition mit den Grünen ausschließt und sich damit der eigenen Optionen beraubt, der kann der SPD gleich die Carte Blanche rüberschieben und die Wunschliste der Sozialdemokraten erfüllen. So das Argument bei CDU-Leuten.
Ja, Carina, vielen Dank für die Einblicke. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg vor Ort und wir sehen uns ganz bald wieder in Berlin.
Bestimmt, ich freue mich drauf, liebe Chelsea, und gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war FDP-Justizministerin, unter anderem unter einem CDU-Kanzler Helmut Kohl. Zur aktuellen Krise der FDP sagt sie:
Wir brauchen ja ein so doch etwas breiteres Bild. Wir müssen ja viele Wählergruppen versuchen zu erreichen. Und da ist es gut, wenn wir auch eine gewisse Vielschichtigkeit bei unseren Personen, bei unseren Spitzenkandidaten auch in den Ländern haben.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt erklärt den Chip-Aktien-Hype an der Wall Street. Wir hören, wie der schiefe Turm von Pisa eines Tages zu schief wurde. Und wir lernen eine Nonne biblischen Alters kennen.
Verehrte Anwesende, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin noch 45 Jahre alt und offensichtlich der schlimmste Albtraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland.
Der FDP-Parteichef versuchte beim Dreikönigstreffen in Stuttgart mit launigen Worten den Umfrageblues seiner Partei zu vertreiben. Heute wird Christian Lindner übrigens 46 Jahre alt. Bei seiner Rede ging er unter anderem auf Distanz zu Elon Musk, den er zuletzt noch gelobt hatte für seinen Erfolg als Unternehmer und als Mann der Entbürokratisierung Amerikas. Jetzt hat ihn Lindner kritisiert.
Wenn der Kreml Sympathie für die AfD hat oder Musk Sympathie für die AfD äußert, dann geht es doch nicht um, ich drücke es mal bewusst so aus, um die Stärkung unseres deutschen Vaterlandes, sondern es geht darum, Deutschland zu schwächen und zu chaotisieren.
Ich spreche über den FDP-Wahlkampf und die Perspektiven der Liberalen mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie war unter Helmut Kohl FDP-Justizministerin und ist heute unter anderem stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ihren Blick auf den Zustand ihrer Partei hören wir jetzt. Guten Tag, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ich grüße Sie.
Die FDP liegt derzeit in Umfragen bei 4%. Was hat die Partei jetzt so klein gemacht, dass sie in der Ampel nicht gut performt hat oder dass sie sich überhaupt auf die Ampel eingelassen hat? Wie sehen Sie das?
Letztendlich liegen die im Moment noch enttäuschenden Umfragewerte daran, dass die FDP in der Ampel nicht das auch hinbekommen hat, was man von ihr erwartet hat, weil sie nicht allein regiert, sondern natürlich mit zwei Partnern, also insgesamt drei Partner mit drei sehr unterschiedlichen grundlegenden Vorstellungen. Auch die beiden anderen Ampelpartner, Grüne und SPD, performen nicht gerade auf besserem, höheren Niveau, aber wir sind doch von allen dreien die im Moment da noch am meisten drunter leiden.
Ja, also bei 4% kann man sich nicht zufrieden geben natürlich. Und vor dieser Kulisse hat Christian Lindner beim Dreikönigstreffen seine Rede gehalten. Wie war Ihr Gefühl beim Zuhören?
Mein Gefühl war, dass er doch sehr diese Situation wahrnehmend für Aufbruch und Zuversicht geworben hat. Ich fand, dass das wirklich von innen kam, dass er sieht, wenn wir jetzt rumjammern, erreichen wir nicht einen einzigen Bürger, sondern wir müssen deutlich machen, wir haben Vorstellungen und wir glauben, das sind im Moment die, die auch Deutschland braucht, und das mit einer gewissen Zuversicht zu verbinden. Ich finde, das ist ihm gut gelungen.
Aber da war auch viel Beklagen über den Ist-Zustand unseres Landes. Da war auch viel dabei. Also ich wurde so ein wenig an diese Debatten zwischen Donald Trump und Joe Biden und später dann Kamala Harris erinnert, wo er gesagt hat, ja, aber sie waren dabei die letzten Jahre und waren mitverantwortlich dafür, dass es nicht besser geworden ist. Und ich musste einfach daran denken. 2021 hat die FDP auch mit dem Werbespruch Wahlkampf gemacht, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Aber wesentlich besser geworden ist es auch nicht in der Zeit, oder?
Natürlich haben wir auch viele Rahmenbedingungen, die alles noch sehr viel schwieriger machen. Aber das fand ich gut an der Rede von Christian Lindner, dass er nicht gesagt hat, alles war schlecht, was in der Ampel passiert ist. Also ich glaube, Corona wäre ganz anders noch gelaufen. Es gab auch Steuerentlastung, es wurde auch im Bereich der Migration nicht weniges angestoßen. Also ich denke, es ist schon einiges passiert, aber wir haben eben insgesamt, und da spielen viele Faktoren eine Rolle, eine ganz, ganz schwierige Situation im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Gefahr von Deindustrialisierung in nicht wenigen Bereichen und damit auch eben schwierige Situation für die Zukunft, weil wir sagen klar, die Liberalen als einzige, wenn wir nicht auch eine wieder wettbewerbsfähige Wirtschaft haben, dann können wir vieles andere komplett vergessen, weil nur wenn wir die haben, dann gibt es auch Gelder, um sich soziale Leistungen leisten zu können, was im Moment in der ausgeprägten Form nicht mehr der Fall ist.
Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Letztendlich ist der Kernwählerschaft der FDP, also dem Mittelstand, die Schuldenbremse wahrscheinlich weniger wichtig als Planungssicherheit, ja. Bürokratieabbau. Hätte Lindner bei diesem Thema mehr Flexibilität zeigen müssen?
Schuldenbremse ist, denke ich, bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht das entscheidende Thema. Das ist ja auch sehr technisch, technokratisch für viele. Sie wissen auch gar nicht, was das bedeutet, dass man trotz Schuldenbremse auch Schulden machen kann. Ist ja auch nicht unbedingt für jeden gleich einsichtig, was ja auch im Entwurf des Bundeshaushaltes so vorgesehen war. Ich denke, es ist richtig, dass die FDP sagt, unter anderem auch mit Blick auf die jüngere Generation, wir können nicht vom Schuldenmachen leben und nicht das Schuldenmachen jetzt zum Prinzip erheben, um damit angeblich dann mehr für Wirtschaft oder so tun zu können. Das ist halt eine Richtungsentscheidung, die jetzt ansteht, dass wir genau einen anderen Weg wollen, als vielleicht besonders die Sozialdemokraten, auch zum Teil die Grünen, die ja mit Prämien, wenn man in Deutschland produziert, jetzt überall gerne Geld verteilen wollen. Das wird nicht mehr gehen. Das ist auch richtig, dass das nicht geht.
Sie sprachen die junge Generation an. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, wie sieht für Sie eine Neuaufstellung Ihrer Partei aus?
Die Partei geht mit Christian Lindner in den Wahlkampf und das ist auch in der Partei unumstritten. Und ich finde, er hat gezeigt, dass er wirklich im vollen richtigen Wahlkampfmodus ist, jetzt bei dem Auftakt für uns bei Dreikönig in Stuttgart. Insgesamt die Parteiaufstellung, denke ich, ist mit Generalsekretär Marco Buschmann, der ein scharfer Denker und Analytiker ist, richtig erfolgt. Und ich denke, dass Frau Strack-Zimmermann eine ganz entscheidende, prägende Persönlichkeit für die FDP ist, gerade auch in den Verteidigungs- und Sicherheitsfragen. Und gerade auch, was unsere jungen Leute, ich erwähne nur mal Johannes Vogel und Konstantin Kuhle, es gibt auch viele andere, da jetzt auch schon im Vorfeld von Dreikönig sich eingelassen haben und formuliert haben zur Rente, aber auch zur inneren Sicherheit. Das, denke ich, gibt ein gutes Bild der FDP insgesamt. Und wir brauchen ja ein so doch etwas breiteres Bild. Wir müssen ja viele Wählergruppen versuchen zu erreichen. Und da ist es gut, wenn wir auch eine gewisse Vielschichtigkeit bei unseren Personen, bei unseren Spitzenkandidaten auch in den Ländern haben.
Und inhaltlich? Also die FDP liebäugelt mit der Union als Koalitionspartner. Sie selbst waren Justizministerin unter einem CDU-Kanzler Helmut Kohl. Was wäre der Unterschied für die FDP, wenn sie unter einem Kanzler Friedrich Merz mitregieren würde?
Mit Herrn Merz als möglichen Kanzler und der FDP gäbe es mit Sicherheit größere Übereinstimmung in einigen grundlegenden Fragen der wirtschaftlichen Ausrichtung, auch sehr grundsätzlichere Fragen, auch was wirklich Abschaffung von Bürokratie angeht. Da ist er, denke ich, sehr viel mehr bereit, grundlegendere Einschnitte auch vorzunehmen, als sich nur im Klein-Klein zu bewegen. Das wäre mit Sicherheit eine andere Form von Debatte und könnte im Bereich der Wirtschaft, des Mittelstandes auch positive Reaktionen und damit mehr Sicherheit für ihr weiteres Agieren auslösen. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Dass es auch Themenfelder gibt, wo es dann unterschiedliche Ansätze gibt oder Ausprägungen. Aber da hat man Erfahrungen und da ist dann eben auch die Kunst des Kompromisses gefordert.
Finden Sie eigentlich, dass es in den letzten Jahren in der FDP eine inhaltliche Verengung gegeben hat? Vermissen Sie da etwas?
Also in der Wahrnehmung der FDP, denke ich, ist schon klar eine Fokussierung auf Wirtschafts- und Finanzfragen in den letzten Monaten, ja Jahren, auch in der Ampel natürlich auch mit einem Bundesfinanzminister FDP erfolgt. Wenn wir unser Wahlprogramm ansehen, dann haben wir da schon ein breites Spektrum. Da ist also für alle Themenfelder, besonders auch für die gesellschaftliche Liberalismus, auch viel vieles enthalten und besonders auch dafür, dass wir den Rechtsstaat stärken wollen, immer da, wo er unter Druck gerät. Und natürlich spielt für uns die Meinungsfreiheit eine große Rolle, sodass zwar ein Fokus auf Wirtschaft liegt, das ist aber auch angesichts der Gesamtsituation, finde ich, richtig, aber die anderen Themen nicht immer so wahrnehmbar sind, aber doch nach wie vor auch für das Profil der FDP eine wichtige Rolle spielen.
Aber da haben Sie es auch selbst angesprochen. Vielleicht ist es auch ein Thema der Kommunikation dann auch. Ne? Wenn Sie sagen auch zu Recht, dass in der Wahrnehmung, dass diese wirtschaftlichen Themen eher im Vordergrund stehen und das Thema wie Law and Order, die vielen Menschen jetzt auf dem Herzen liegen, nicht so präsent sind, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest. Ist da vielleicht ein Kommunikationsproblem?
Ich würde nicht von Kommunikationsproblem sprechen, denn wir kennen ja alle die Entwicklung der Medien, besonders durch die sozialen Medien und deren Vielfältigkeit und wie schnell Themen kommen, gehen, wie schnell polarisiert, wie schnell zugespitzt wird und ein Thema auch bisschen vielleicht zu einer gewissen Radikalisierung betrieben wird und damit einmal ganz schnell kommt ein anderes Thema. Also das hat man nicht nur allein mit seiner eigenen Kommunikation doch, glaube ich, in der Hand, das wirklich so zu gestalten, wie es einem selbst passt. Aber mit einem gebe ich Ihnen auf alle Fälle recht, je mehr man kommuniziert, auch in Richtung anderer Themen, umso eher hat man die Chance, damit auch durchzudringen.
Vermissen Sie eigentlich die Zeiten, wo man Wahlkampf ohne Social Media gemacht hat?
Das war, denke ich, schon leichter auf alle Fälle. Es gab auch nicht diese Gefahr von Manipulation und Beeinflussung, also Desinformation zu benutzen, um auch Bürgerinnen und Bürger in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Das ist doch etwas, was ganz klar die Rolle der sozialen Medien und so, wie sie auch von denen benutzt wird, die nicht unbedingt unsere liberale Demokratie, unsere plurale Gesellschaft stärken wollen, entstanden ist.
Ja, absolut. Also das Ganze ist auf jeden Fall komplexer geworden, bietet aber auch Chancen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Börsenexpertin Anne Schwedt. Deshalb schalten wir direkt rüber zu unserer Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, die Chip-Aktien legen aktuell weltweit zu. Was steckt hinter diesem Aufschwung?
Also Auslöser dafür war gestern der Hersteller Foxconn aus Taiwan. Der konnte einen Rekordumsatz für das vierte Quartal vorlegen. Der Umsatz wurde um 15% gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Angetrieben wurde das Plus durch das Wachstum im Bereich Cloud- und Netzwerkprodukte, vor allem aber durch KI-Server. Und diese positive Umsatzentwicklung von Foxconn führte dann zu einem Anstieg der Aktien mehrerer Halbleiterunternehmen in Asien, Europa und auch in den USA. Insbesondere Nvidia profitierte von den Zahlen und verzeichnete einen Anstieg von über 3%. Auch andere Unternehmen wie AMD, Qualcomm und Broadcom zeigten deutliche Kursgewinne. In Asien erreichte Taiwan Semiconductor einen Rekordhoch und schloss fast 5% höher. In Europa stiegen die Aktien von ASML um 8,7% und ASMI um 6,2%. Zusätzlich kündigte auch noch Microsoft an, bis 2025 80 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren zu investieren, die für KI-Workloads ausgelegt sind, was dann auch noch ebenfalls zu einer positiven Stimmung im Halbleitermarkt beitrug.
Und sag uns noch, Anne, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Also angetrieben durch die Chipwerte insgesamt echt positiv. Die Technologiebörse Nasdaq konnte mit einem Plus von 1,2% schließen, der S&P 500 mit plus 0,6% und der Dow Jones ging fast unverändert aus dem Handel. Neben den gerade schon angesprochenen positiven Entwicklungen bei den Chipherstellern standen auch noch Spekulationen über eine möglicherweise weniger aggressive Zollpolitik unter Trump im Mittelpunkt. Das führte zu Kursgewinnen bei Automobilherstellern wie Ford und General Motors. Die Aktien stiegen um bis zu 3,4%, nachdem es Berichte gab, dass die Zollpläne nur bestimmte kritische Sektoren betreffen könnten. Für den Rest der Woche schauen die Anleger jetzt gespannt auf neue Wirtschaftsdaten und die Protokolle der Notenbank, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der schiefe Turm von Pisa immer noch schiefer wird, weil irgendwann würde er dann nämlich umfallen. Darum wurde er heute vor genau 35 Jahren am 7. Januar 1990 für Besucher gesperrt. Das legendäre Wahrzeichen hatte sich zwar schon seit langem immer weiter geneigt, aber plötzlich beschleunigte sich das Schieferwerden. Das fiel deswegen auf, weil der Turm Tag für Tag kontrolliert wird, wie hier eine Doku bei Dreisat erklärt.
Jeden Morgen kontrolliert ein Techniker den Zustand des alten Gebäudes. Durch ein horizontal ausgerichtetes Teleskop lässt sich sofort erkennen, ob sich der Turm weiter senkt, und sei es nur um ein Hundertstel Millimeter. Straff gespannte Drähte melden statische Veränderungen.
Eine internationale Expertenkommission rückte an, um den immer schiefer werdenden Turm von Pisa zu retten. Alles Mögliche wurde probiert. Man hat 600 Tonnen Blei auf der Nordseite verlegt, als Gegengewicht quasi. Hat aber nicht wirklich geholfen. Die zündende Idee hatte dann angeblich ein 9-jähriges Mädchen aus Bangladesch. Die Kleine, so die Geschichte, hatte von dem Problem in Pisa gehört und ein Bild gemalt mit ihrer Lösung. Man müsse einfach erdreich auf der Nordseite abtragen, damit der Turm quasi in das Loch einsinkt und sich somit wieder aufrichtet. Per Post schickte sie das Bild nach Italien. Und ja, genau das war die Lösung. Durch das Abtragen des Erdreichs wurde der Turm gestoppt und er richtet sich sogar wieder langsam auf. 2001, 11 Jahre nach der Sperrung, wurde er wieder eröffnet. Hauptsache, er richtet sich nicht zu sehr aus. Einen geraden Turm in Pisa, das braucht wirklich niemand.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Das Geburtsdatum der Nonne Ina Canabaro Lucas aus Brasilien überrascht mich. Die Frau wurde geboren am 8. Juni 1908. Sie ist also 116 Jahre alt und damit neuerdings der älteste Mensch auf der Welt. Am Wochenende starb nämlich eine Frau in Japan, die ein paar Monate älter gewesen war. Die neue Rekordhalterin ist Nonne Ina. Sie wurde als eines von 6 Kindern geboren, mit 17 ließ sie sich taufen und mit 18 wurde sie Nonne. Sie hat ihr Leben lang als Lehrerin für Portugiesisch und Mathematik gearbeitet. Mittlerweile lebt sie im Alterssitz ihres Ordens, betet und hat sich gefreut, als sie in diesen Tagen Blumen für ihr hohes Alter bekommen hat.
Muito obrigada. Você que trouxe.
Sim, sim.
Mas, olha, colorido.
In ihre Lebenszeit fielen der Untergang der Titanic, 2 Weltkriege, der erste Mann auf dem Mond, der Mauerbau und der Mauerfall und 10 Päpste. Papst Franziskus schickte ihr zum 110. Geburtstag eine Urkunde, die sie im Haus ihres Ordens ausgestellt hat. Wie alle alten Menschen wird auch ihr die ewige Frage nach der Formel für ein langes Leben gestellt. Britischen Medien hat sie erzählt, sie stehe immer zur gleichen Zeit auf, gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett und sie bete viel. Sie bete jeden Tag den Rosenkranz und zwar für jeden Menschen auf der Welt. Das ist mal praktizierte Nächstenliebe, denn damit betet sie ja auch für all jene Menschen, die vielleicht nicht nett waren zu ihr. Und da gab es in 116 Jahren bestimmt einige. Vielleicht ist das ja die zentrale Erkenntnis, die wir von dieser Frau lernen können. Versöhnlichkeit hält jung. Ich wünsche Ihnen jetzt einen frischen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Dagmar Rosenfeld hier. Same time, same place.
A cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet? But that same old smile. as long.